NDR Info. Themen des Tages.
Heute mit Janine Albrecht. Hallo. Es gibt jetzt eine Taskforce, die Vorschläge erarbeiten soll, damit die Bahn zuverlässiger wird. Was das bringen soll und wer da drin sitzt, das klären wir gleich. Außerdem reden wir mit unserer Korrespondentin in Hannover, denn dort treffen sich seit heute Nachmittag die Grünen zu ihrem Bundesparteitag, um ihr Profil zu schärfen. Und wir blicken in die Ukraine, wobei es diesmal nicht um den Krieg, sondern um Korruption geht und um Durchsuchungen beim engsten Vertrauten, Berater von Präsident Selenskyj. Aber zuerst schauen wir auf ein Thema, das uns hier gestern auch schon beschäftigt hat, der Koalitionsausschuss. Bis in die frühen Morgenstunden saßen die Parteispitzen von Union und SPD im Kanzleramt zusammen, um zu klären, wie man in einigen Streitpunkten, allen voran der Rente, weiterkommen kann. Nicole Markwald hat danach zugehört, was heute bekannt wurde, was dabei herausgekommen ist.
Nein, überrascht sei sie vom Ergebnis des Koalitionsausschusses zum Thema Rente überhaupt nicht, sagt die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer im ARD-Interview der Woche.
Dass man aber jetzt so kurz vor dem Ziel dieser Vereinbarung im Bundestag da nicht mehr umkehrt, das wundert mich nicht, habe ich auch genauso erwartet. Ich glaube, es ging jetzt für alle nur noch darum, das Gesicht zu wahren und einen Weg nach vorne doch zumindest zu skizzieren.
Der Weg nach vorn? Der Entschließungsantrag. Er sieht vor, dass die Rentenkommission der Bundesregierung bereits in diesem Jahr ihre Arbeit aufnehmen soll. Ergebnisse viel früher als geplant, nämlich schon im kommenden Sommer, vorlegen soll. Ohne Tabus, ohne Denkverbote, wie es heißt. Das soll auch die junge Gruppe der Unionsfraktion beruhigen. Sie wollten den Gesetzentwurf von Sozialministerin Baas, SPD, ändern. Er ist ihnen viel zu teuer. Doch Bundeskanzler Friedrich Merz hält dagegen.
Es war der Wunsch der Sozialdemokraten, dass wir diesen Gesetzentwurf nicht noch einmal ändern. Darauf haben wir uns auch gestern verständigt.
Das Rentenpaket besteht unter anderem aus Aktivrente, Mütterrente, Frühstartrente und der Festlegung der Rentenniveau-Untergrenze von 48% bis 2031. Vizekanzler Lars Klingbeil von der SPD berichtet vom Koalitionsausschuss.
Gleichwohl, und das will ich hier auch betonen, waren alle am Tisch sich einig, dass diese ersten sechs Elemente der Anfang sind und dass die Rentenkommission nicht eine Laberrunde sein wird, sondern eine Runde sein wird, die Entscheidung trifft für eine grundsätzliche Reform der Rente.
Die Kommission wird sich unter anderem damit befassen, ob wir länger arbeiten sollten, also das Renteneintrittsalter steigt. Ob es vielleicht besser wäre, das jährliche Rentenplus an die Inflation anzupassen, statt wie bisher an den Lohn. Oder ob und wie Beamte und Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollen. Ihre Vorschläge sollen die Basis für eine umfassende Reform des gesamten Altersversorgungssystems sein. Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Heidi Reicheneck, lehnt die Pläne ab.
Mit diesem Koalitionsausschuss haben Union und SPD den Anfang vom Ende einer sicheren gesetzlichen Rente eingeleitet.
Die Wirtschaftsweise Schnitzer ist ähnlich unzufrieden, aber ihr geht es um etwas anderes. Sie fordert mehr Mut.
Es wäre sehr viel besser gewesen, man hätte all diese Elemente tatsächlich noch mal im Lichte von möglichen Reformvorschlägen diskutiert, denn jetzt zementiert man natürlich den Anstieg der Rente über die nächsten 5 Jahre und muss sich dann überlegen, wie man von da aus weitermacht und wie man die Belastungen, die für die junge Generation dadurch entstehen, irgendwie doch wieder einfängt.
Genau das ist die Sorge der jungen Gruppe. Ende kommender Woche stimmt der Bundestag über das Rentenpaket ab. Ob die jungen Abgeordneten der Union zustimmen, steht noch nicht fest.
Was hat der Koalitionsausschuss also gebracht und was müssen jetzt die jungen Abgeordneten der Union machen? Hören Sie dazu unseren Korrespondenten aus Berlin, Mario Kubina.
NDR Info. Die Meinung.
Ja, die jungen Rebellen in der Union haben sich sicher mehr gewünscht. Allerdings, sie haben auch viel erreicht. Der Kanzler steht jetzt bei ihnen im Wort. Nächstes Jahr will die Koalition eine echte Rentenreform anpacken und die Jungen sollen dabei mitreden. Es war richtig, dass sie bis zuletzt Druck gemacht haben, aber jetzt müssen sie über ihren Schatten springen. Schon klar, dass das Rentenpaket der SPD-Arbeitsministerin nicht noch einmal aufgeschnürt wird, muss die junge Union enttäuschen. Es bleibt dabei, das bisherige Rentenniveau soll bis 2031 gehalten werden und auch danach soll es als Ausgangspunkt für Berechnungen dienen. An diesem Punkt wollten die Kritiker eigentlich eine Änderung erzwingen. Nur war das von Anfang an unrealistisch, weil sich die SPD darauf nicht einlassen konnte. Denn es gab ja längst einen gemeinsamen Kabinettsbeschluss. Und die Koalition tut gut daran, solche Entscheidungen nicht gleich in Frage zu stellen. Was sonst passiert, zeigt das monatelange Hin und Her beim Wehrdienst. Auch da wollten Kritiker den beschlossenen Gesetzentwurf auf Biegen und Brechen ändern. Die Folge? Ein politisches Chaos mit Ansage. Wer sich die Ergebnisse des Koalitionsausschusses anschaut, sieht, die Junge Union kann wichtige Erfolge verbuchen. Erstens das klare Versprechen, dass es ein zweites Rentenpaket geben wird. Und die Stichworte dazu deuten darauf hin, dass das Regierungsbündnis auch über eher unpopuläre Ideen diskutieren will. Eine längere Lebensarbeitszeit, eine Rentenberechnung nach Inflation statt nach Lohnentwicklung, ein neuer Mechanismus zur Kostendämpfung. Ein zweiter Erfolg für die jungen Unionsabgeordneten. Sie werden wohl eine wichtige Rolle in der Rentenkommission spielen, die nächstes Jahr Reformvorschläge machen soll. Und drittens, selten hat Deutschland so intensiv über die Kosten des Rentensystems gesprochen wie in den letzten Wochen und darüber, ob sie gerecht aufgeteilt werden. Jetzt liegt es an den Kritikern, Verantwortung zu übernehmen und nächste Woche im Bundestag die schwarz-rote Mehrheit zu sichern. Scheitert das Rentenpaket, wackelt die Koalition. Ein Szenario, das sich das Land nicht leisten kann, wegen der Wirtschaftskrise und der Gefahren von außen. Und das auch nicht im Interesse der jungen Generation wäre.
Und das war die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina. Und während noch offen ist, ob es dann in der kommenden Woche eine Mehrheit für das Rentenpaket der Bundesregierung geben wird, hat es heute im Bundestag einen anderen Beschluss gegeben. Die Abgeordneten haben dem Haushalt für 2026 zugestimmt, der rund 525 Milliarden Euro vorsieht. Martin Polanski.
Der Haushalt 2026 ermöglicht der Bundesregierung deutlich mehr Ausgaben und die zweithöchste Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik. SPD-Finanzminister Klingbeil und Redner der Koalitionsfraktionen sprachen in der Abschlussdebatte von einem Investitionshaushalt. Mit den zusätzlichen Milliardenkrediten würden Straßen und Schienen saniert, die Sicherheit Deutschlands durch Investitionen in die Bundeswehr gestärkt und die Wirtschaft angekurbelt. Eine verpasste Chance sieht dagegen die amtierende Vorsitzende des Bundestagshaushaltsausschusses Paus von den Grünen. Denn nur ein Teil der Schulden fließe in echte Zukunftsinvestitionen. Die linken Abgeordnete Schwertner beklagte eine soziale Schieflage des Haushalts. So gäbe es Milliarden für Rüstungsprogramme, aber nicht genug für Bildung, Pflege und Wohnen. Der AfD-Haushaltspolitiker Böhringer kritisierte die hohe Kreditaufnahme. Mit Schulden finanzierten Staatssubventionen lasse sich kein Wachstum erkaufen. Nach dem Bundestag muss sich nun noch der Bundesrat mit dem Haushalt befassen. Es ist aber nicht damit zu rechnen, dass die Länderkammer am 19. Dezember einen Einspruch gegen den Etat 2026 einlegen wird.
Und jetzt zu den Grünen in den Themen des Tages. Sie waren mal im Höhenflug, aber seit der Ampelkoalition ging es dann stetig bergab mit den Umfragewerten. Aktuell liegen die Grünen weiter zwischen 11 und 12%. Was tun, um nach der Schlappe bei der Bundestagswahl im Februar wieder beim Wähler zu punkten? Darum geht es auch seit heute Nachmittag in Hannover beim Bundesparteitag. Und davor hat der Co-Chef der Grünen, Felix Banatschak, hier auf NDR Info gesagt, dass ihm eine mehr Polarisierung, ein Schwenk nach links, eine Abkehr vom Werben um die Mitte, wie es einige bei den Grünen fordern, zu einseitig wäre.
Weil ich glaube, dass es kein Widerspruch ist, mit einer klaren Politik, mit einem klaren Profil, mit Gradlinigkeit auch wieder Mehrheiten zu erreichen. Und was ja einige wollen, ist, die Grünen müssten sich entscheiden zwischen klarem Profil, aber dann die Nische. Oder man orientiert sich in die Mitte, ist offen für alles und jeden und orientiert sich an der CDU und dann ist man wieder bei 25%. Das glaube ich nicht. Ich glaube, in der jetzigen Zeit braucht es tatsächlich ein klares Profil.
Und das sagte der Grünen-Co-Chef Felix Banatschak. Und wie die Grünen nun auf dem Parteitag in Hannover bis Sonntag versuchen, ihr Profil zu schärfen, das verfolgt für uns dort unsere Korrespondentin Birte Sönnigsen. Und ich habe sie gefragt, was denn heute und auch in den nächsten Tagen auf dem Parteitag ansteht.
Eine ganze Menge und es ist erstmal mit Verspätung losgegangen, weil viele Delegierte noch mit der Deutschen Bahn festhingen. Aber die Grünen sind es ja gewöhnt, bis spät in die Nacht zu debattieren. Wird wahrscheinlich auch heute so. Mal schauen, wie kontrovers es wird. Es geht heute erstmal los mit der politischen Lage, wie es heißt. Da wird es vermutlich einmal um das große Ganze gehen. Da wird die Co-Parteichefin Franziska Brandner reden, auch die Co-Fraktionschefin des Bundestages Katharina Dröge. Die thematische Bandbreite ist aber groß. Das zeigt zum Beispiel, dass heute Abend noch über ein absolutes Nischenthema debattiert wird, nämlich die Homöopathie. Da gibt es einen Antrag, dass es den Kassen verboten werden soll, homöopathische Mittel zu bezahlen. Aktuell steht das den Krankenkassen ja frei, ob sie das machen oder nicht. Aber wie gesagt, die Bandbreite ist groß. Ein Fokus liegt bei diesem Parteitag auf den Kernthemen der Grünen, nämlich auf dem Klima und der Energiepolitik. Es wird aber zum Beispiel auch um Kommunalfinanzen gehen. Da sagen die Grünen, die Kommunen brauchen wieder mehr Luft. Das ist auch gut für die Demokratie vor Ort, wenn die Menschen merken, das Schwimmbad, die Bibliothek, all das kann wieder bezahlt werden. Aber es geht auch um ein paar kontroverse Themen, zum Beispiel die grüne Haltung zum Wehrdienst, Wehrpflicht, einem Freiwilligendienst. Und es gibt auch unterschiedliche Vorstellungen beim Thema Nahost zum Beispiel.
Bleiben wir mal beim Kernthema der Grünen, dem Klimaschutz. Im Wahlkampf, da hatte man durchaus den Eindruck, dass das kaum ein Thema war. Und der Co-Parteichef Felix Banaschak, der hat auch heute auf NDR Info gesagt, dass es um eine sozial ausgestaltete Klimapolitik gehe. Wie will die Partei da künftig auftreten?
Ja, das ist zum einen so ein bisschen zurück zu den Wurzeln, also ein klarer Schwerpunkt auch auf diesem Parteitag, eben auf den Themen Klima und Energie, obwohl das Thema in der Öffentlichkeit ja weiter keine zentrale Rolle mehr spielt. Das wollen die Grünen wieder ändern, wissen aber auch, dass das ziemlich schwer wird. Sie versuchen, und das haben sie sich im Wahlkampf ja auch schon vorgenommen, die Themen Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammenzudenken. Im Wahlkampf hat das ja nur mäßig funktioniert. Da hing auch noch die Debatte um das Heizungsgesetz an ihnen zum Beispiel. Der Parteichef Felix Banaschak, der hat vorgeschlagen, dass es ein Klimasoli geben soll, also dass Ölkonzerne sich stärker an den Kosten beteiligen, die durch den Klimawandel entstehen. Ein anderes Beispiel, die Grünen bauen auch weiter auf das Klimageld, also Geld, das an die Menschen ausgezahlt werden soll, um die steigenden CO2-Kosten auszugleichen, wenn dadurch zum Beispiel Tanken, Heizen oder der Strom aus fossilen Energien teurer wird. Also das ist so die Idee, die ist aber nicht neu, aber das werden sie hier auf dem Parteitag nochmal bekräftigen.
Der Parteitag, der hat ja heute Nachmittag erst angefangen. Also die Debatten, die kommen erst noch. Wie haben Sie denn auch die Grünen in Berlin in den letzten Monaten nach der Wahlschlappe erlebt? Hat die Wahlschlappe zusammengeschweißt oder wie gespalten sind die Grünen?
Ich glaube, da mussten sich viele auch erstmal schütteln und wieder in der neuen, alten Rolle in der Opposition ankommen. Aber für viele war das dann wiederum aus der Fraktion eine neue Rolle, weil die waren bei der letzten Bundestagswahl neu in den Bundestag gekommen, sofort in Regierungsverantwortung gewesen. Die mussten erstmal lernen, wie Opposition geht. Das ist ja auch immer so ein Moment, und das haben die Grünen in der Vergangenheit ja auch schon erlebt, wo so eine Partei auch ein bisschen auseinanderfallen kann, wo es Machtkämpfe geben kann, wenn es plötzlich nicht mehr so viele mächtige Posten wie vorher zu vergeben gibt, also Ministerämter, Staatssekretärinnen und Sekretärsämter. Das, finde ich, ist nicht passiert diesmal. Das haben sowohl die Fraktions- als auch die Parteispitze ganz gut hinbekommen. Aber jetzt geht es eben darum, wie kann die Partei auch hörbar werden in der Opposition, weil das ist ihnen bisher nicht gelungen, obwohl da ja die Regierung auch durchaus Lücken lässt, wo man als Oppositionspartei reingehen kann, aber davon profitieren, wenn wir uns die Umfragen zumindest angucken, die Grünen zurzeit nicht.
Fehlen da vielleicht auch zwei prominente Grüne? Annalena Baerbock und Robert Habeck sind ja nicht mehr dabei. Wie wird das innerhalb der Partei mittlerweile wahrgenommen?
Ja, das ist tatsächlich jetzt hier der Parteitag Nummer 1 nach der wirklich Ära von Annalena Baerbock und Robert Habeck. Die werden auch nicht dabei sein hier in Hannover. Da geht es also einen doppelten Neustart, personell auf der einen Seite, auf der anderen Seite wieder in der Oppositionsrolle ankommen, bietet aber vielleicht auch die Gelegenheit, jetzt wirklich ein neues Kapitel aufzuschlagen, wie es die Co-Parteichefin Franziska Brandner immer wieder betont. Jetzt können die Grünen eben nochmal ihren Kurs neu bestimmen oder auch den alten Kurs bestätigen, vielleicht auch Meinungsverschiedenheiten, Konflikte, die in den letzten Jahren eben nicht ausdiskutiert werden konnten, weil man da immer in einer Regierungsverantwortung war, Kompromisse schmieden musste, dass man jetzt eben mal Zeit hat, als Partei da wieder intensiver drüber zu diskutieren und auch die grüne Haltung an der einen oder anderen Stelle noch mal klarer zu ziehen. Aber klar ist, das neue Gesicht der Grünen, das eine Gesicht oder die neue Doppelspitze, die auch wirklich deutschlandweit bekannt ist, wo die Leute direkt sagen, ach, das ist doch die von den Grünen, das haben die Grünen noch nicht. Und da sagen sie auch, das wird bei diesem Parteitag sich auch nicht ändern, sondern da wollen sie sich ein bisschen Zeit lassen, um zu bestimmen, wer denn dieses Gesicht in Zukunft sein könnte.
Und soweit bitte Sönnigsen vom Bundesparteitag der Grünen in Hannover. Und jetzt zu einem Thema, zu dem wohl jedem eine Geschichte einfällt, zur Bahn. Wenn eins bei der Bahn verlässlich ist, dann wohl die Unzuverlässigkeit. Zuverlässigkeit. Wir haben es ja auch gerade von unserer Kollegin aus Berlin gehört. Auch der Parteitag der Grünen hat später angefangen, weil der ein oder andere mit der Bahn nicht rechtzeitig angekommen war. Aber das soll sich ändern. Die Bahn soll zuverlässiger werden. So hat es zumindest Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder von der CDU angekündigt. Und auch pünktlicher und sauberer soll es werden. Und dafür soll eine vom Minister eingesetzte Arbeitsgruppe Maßnahmen ausarbeiten. Heute hat diese Taskforce für eine zuverlässige Bahn zum ersten Mal getagt. Eine zuverlässige Bahn, das ist ein großes Ziel. Und ich habe unseren Hauptstadtkorrespondenten Jim Bob Nikschas gefragt, was diese Taskforce machen soll, um das auch zu erreichen.
Ja, Verkehrsminister Patrick Schnieder hat diese Taskforce vor allem als Plattform bezeichnet, als eine Art Treffpunkt. Den einen Eindruck könnte man bekommen. An dem Tisch sollen sehr, sehr viele Akteure sitzen, die Lösungen für Probleme finden sollen, die wir alle kennen. Für einen zuverlässigeren Bahnbetrieb, das ist das große Ziel. Man will Störungen schneller beseitigen, den Betrieb stabilisieren, weniger Zugausfälle in Zukunft haben. Und in dieser Taskforce, an dieser Plattform, an diesem Treffpunkt, da sollen ganz viele verschiedene Sichtweisen zusammenkommen mit dem einen großen Ziel, dass die Kunden und Kundinnen am Ende zufriedener sind.
Wer bringt denn dann da alles seine Sichtweisen ein? Also wer sitzt da drin, um dann auch Vorschläge machen zu können?
Also wir haben hier eine ziemlich lange Liste vorliegen. Da sind über 30 Mitglieder aufgeführt. Da finden wir unter anderem Politikerinnen und Politiker aus Bund und Ländern, unter anderem auch aus dem Wirtschaftsministerium in Mecklenburg-Vorpommern. Die Bundesnetzagentur ist vertreten, das Eisenbahnbundesamt, Fahrgastverbände, Verkehrsverbünde, Bahngewerkschaften und natürlich die Bahn selbst. Aber wir finden auch Namen von Mitbewerbern auf dieser Liste, Flixtrain zum Beispiel oder auch die Italiener, die ja angekündigt haben, gerne hier in den deutschen Fernverkehr einsteigen zu wollen. Das Problem ist aber, dass sie dann auch haben, das Netz ist kaputt und auch sehr, sehr voll. Ja, und diese ganzen Sichtweisen von allen möglichen Beteiligten, die will man jetzt eben auf einen Nenner bringen.
Ja, und dazu hat die Gruppe dann bis Ostern Zeit und soll dann umsetzbare Maßnahmen auch vorlegen. Also eben nicht nur zusammensitzen und Sichtweisen austauschen. Das hört sich allerdings ziemlich ambitioniert an, wenn man bedenkt, wie groß die Baustellen bei der Bahn ja im wahrsten Sinne des Wortes gerade sind, oder?
Ja, und es werden auch im nächsten Jahr angekündigt, noch mal mehr Baustellen werden. Das hat die neue Bahnchefin Evelyn Paller auch schon gesagt. Und diese Baustellen sind es auch, die diese Taskforce viel beschäftigen werden, sagt auch Ulrich Lange von der CSU. Er ist Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium und wird diese Taskforce leiten und hat schon mal ein paar Fragen aufgezählt, die da heute bei der ersten Sitzung aufgezählt wurden.
Wie organisieren wir Baustellenmanagement und Pünktlichkeit? Kundeninformation und schneller Störungsbeseitigung. Das sind all die Themen, die schnell behoben werden müssen, damit wir wieder in einen reibungslosen Bahnverkehr kommen.
Ja, leichter gesagt als getan. Ulrich Lange von der CSU war das. Das Bahnnetz ist leider völlig marode. Es muss saniert werden bis weit in die 2030er Jahre hinein. Das heißt, wir werden weiterhin Baustellen haben. Und jetzt geht es eben daran zu arbeiten, ja, welche Lösung man findet, die vielleicht zu umfahren oder möglichst auch zusammenzufassen.
Also zusammengefasst, bessere Kommunikation, mehr Pünktlichkeit wurde da gerade angesprochen. Aber hat denn diese Taskforce überhaupt die Möglichkeiten, dass sich da dann auch was ändert, also dass umgesetzt wird, was vorgeschlagen wird?
Ja, umsetzen müssen es am Ende natürlich andere, die Bahn selbst, aber auch die Bundesländer zum Beispiel, die ja entscheiden über die Angebote im Regionalverkehr. Und eine große Streitfrage, über die wir noch nicht gesprochen haben, wird sein, müssen wir vielleicht auch Züge aus dem kaputten Bahnnetz herausnehmen, um eben für eine Entlastung zu sorgen in großen Knotenpunkten wie Hamburg, Frankfurt oder München? Und wenn ja, wo? Welche Züge dürfen eben nicht mehr halten? Welche Regionalzüge müssen vielleicht Platz machen für die ICEs? Das alles wird nachher auch von der Politik entschieden und niemand, so kann man ja vermuten, streicht den Leuten vor der Nase gerne Züge weg. Das wird also mit einer der spannendsten Punkte, wenn es an die Umsetzung geht.
Es gibt ja auch die neue Bahnchefin Evelyn Paller, auch schon angesprochen gerade. Und die Taskforce, die ist ja nur ein Teil der neuen Bahnstrategie, die der Verkehrsminister im September vorgestellt hat. Seit Oktober gibt es jetzt die neue Bahnchefin. Was macht die denn jetzt bis Ostern, damit sich was bei der Bahn verbessert? Gibt es denn da vorher vielleicht auch schon spürbare Veränderungen?
Ja, darauf kann man hoffen. Evelyn Paller hat angekündigt, schon zu Jahresbeginn, Anfang 2026, einen eigenen bahninternen Plan umzusetzen. Man will an der Sauberkeit von Bahnhöfen arbeiten, von den Zugtoiletten, die zum Teil ja immer noch nicht funktionieren, oder auch die Bordbistros, die will man auch wieder mehr und zuverlässiger ans Laufen bringen. Und Stichwort Zuverlässigkeit, auch in der Navigator-App der Bahn soll auch schon in den nächsten Monaten spürbar werden, dass wir zum Beispiel schneller informiert werden, wenn auf unserer Strecke Störungen oder Baustellen anstehen. In Summe kann man das so lesen, die Bahn wird wohl absehbar erstmal nicht pünktlicher werden, aber sie soll verlässlicher werden.
Informationen von Berlin-Korrespondent Jim Bob Nikschas. Nun in die Ukraine, inmitten des russischen Angriffskrieges, auch das noch. Ein Schmiergeldskandal, der offenbar bis in die Staatsführung der Ukraine führt. Heute Morgen gab es wegen der Korruptionsvorwürfe eine Hausdurchsuchung beim engsten Berater von Präsident Selenskyj. Und dann am späten Nachmittag die Meldung vom Rücktritt. Rebecca Barth.
Der Druck war offenbar zu groß. Andriy Yermak, mächtiger Chef des ukrainischen Präsidialamtes und engster Vertrauter von Präsident Selenskyj, hat seinen Rücktritt eingereicht. Das gibt Volodymyr Selenskyj am Abend in einer Videoansprache bekannt. Er wolle vor dem Hintergrund der Verhandlungen mit den USA über einen möglichen Weg zu einem Kriegsende keine Spekulationen und Gerüchte, betont Selenskyj. Die Ukraine benötige innere Stärke, es dürfe keine Anlässe zur Ablenkung geben. Mit ernster Miene verkündet der ukrainische Präsident die Trennung von seinem engsten Berater und eine Neuaufstellung des ukrainischen Präsidialamts. Am Morgen hatten die Antikorruptionsbehörden NABU und ZAPU die Wohnung von Andriy Yermak durchsucht. Er ist damit in den Fokus der Ermittler gerückt, in einem der größten Korruptionsskandale der ukrainischen Geschichte.
Es gibt ein Gemälde von Pablo Picasso, das die Zerstörung der Stadt Guernica zeigt. Durch einen Luftangriff der Deutschen, und zwar während des Spanischen Bürgerkrieges 1937, bei dem Deutschland unter Hitler auf der Seite des Diktators Franco stand. Dieses Gemälde, das zu den bekanntesten von Picasso gehört, hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gestern in Madrid angeschaut. Heute war er dann selber in dieser baskischen Stadt Guernica und hat sich als erstes deutsches Staatsoberhaupt persönlich für die Luftangriffe der Deutschen entschuldigt.
Auf diesen Moment haben Sie hier lange gewartet. Bundespräsident Steinmeier steht auf dem Friedhof von Guernica. Die Glocke einer Kirche, die damals zerstört wurde, läutet. Ein Chor singt das Lied von Guernica. Zusammen mit dem spanischen König Felipe ist Steinmeier in die baskische Kleinstadt gekommen. 1937 legten deutsche Bomber sie in Schutt und Asche. Hunderte Menschen starben. Wie viele genau, weiß bis heute keiner.
Guernica ist einer jener Orte, an denen sich das Grauen des Krieges und die Verletzlichkeit von unschuldigen Menschen unauslöschbar in unser europäisches Gedächtnis eingegraben hat. Die Bombardierung Guernicas durch die Legion Condor, die Kampfflugzeuge der Legion Condor 1937, war ein brutales Verbrechen.
Der Bundespräsident trifft zwei Überlebende des Angriffs. Sie waren 6 und 7 Jahre alt, als die deutschen Bomber kamen. Das Gespräch mit Steinmeier bleibt vertraulich, doch sie haben es schon öfter beschrieben.
Pues veíamos las bombas muy cerca.
Wir sahen, wie die Bomben ziemlich in der Nähe runtergingen. Die Flugzeuge sind ganz nah vorbeigeflogen. Wir haben die Gesichter der Piloten gesehen und dann kam das Feuer. Überall Feuer und Schreie, schreiende Kinder. So viele Schreie. Es war schrecklich.
Ich habe bekannt, dass wir zu unserer historischen Verantwortung stehen. Ich bin nicht der erste Deutsche, der hier ist und das vor Ort tut. Aber ich glaube, es tut unseren beiderseitigen Beziehungen gut, dass zum ersten Mal ein deutscher Bundespräsident hier vor Ort die Verantwortung für die Taten von damals bekennt.
Die Aufmerksamkeit für den Bundespräsidenten ist groß. Das baskische Radio sendet live. Viele hatten auf eine weitere förmliche Entschuldigung Steinmeiers gehofft. Er blieb auch auf Nachfrage beim Bekenntnis für die Verantwortung der Taten von damals. Guernica ist eine der letzten Stationen des 3-tägigen Staatsbesuchs Steinmeiers, der im Zeichen der deutsch-spanischen Freundschaft stand. Guernica ist ein besonderes Kapitel dabei. Das merkt man auch. Fast 90 Jahre danach.
Benjamin Großkopf über den Besuch von Bundespräsident Steinmeier in der baskischen Stadt Guernica. Und das waren die Themen des Tages.
NDR